71 Jahre alt ist Manfred Maurenbrecher im Mai geworden und zu seinem Geburtstag hat er eine Autobiografie zu seinen Anfängen als Liedermacher, Songpoet, Rockpoet im Westberlin der 70er und 80er Jahre geschrieben. Und er hat eine CD mitsamt DVD herausgebracht, die Aufnahme eines legendären Konzertes 1985 beim Rockpalast. Seine Autobiografie, Der Rest ist Mut, wird Manfred Maurenbrecher heute Abend im Berliner Pfefferbergtheater vorstellen. Ich konnte im Mai mit ihm sprechen und wir haben uns zunächst über seine frühen Jahre unterhalten, also Ende 70er, Anfang 80er in West-Berlin. Für ihn das entscheidende Jahrzehnt in seinem Leben?
Das Entscheidende würde ich nicht sagen, aber das Jahrzehnt, wo klar war, es gibt kein Zurück mehr für mich. Also vorher war ich ja ein sehr unentschiedener und eher scheuer Mensch, der sich lange als Student aufgehalten hat. Und die Zukunft habe ich doch gerne vor mir hergeschoben. Und in den 80ern hat sich eben aus diesem Geflecht von Zufällen, die passiert sind, ergeben, dass das mein Beruf sein wird und dass es auch ein wunderschöner Beruf ist und dass ich ihm auch letztlich gewachsen sein werde.
Sie haben sogar an Ihrer Doktorarbeit geschrieben damals über Hans-Henny Jahn.
Richtig.
Und gleichzeitig Texte. Gab es da Zusammenhänge inhaltlicher Art?
Ja, manchmal schon. Aber also eher inhaltlicher als formaler Art. Diese Art von ausschweifenden Romanen und Dramentexten, wie Jan die gemacht hat, das war nie mein Ding. Ich bin eher so jemand, der gerne zusammen komprimiert und zusammenfasst. Und deshalb liegen mir dann auch Liedtexte am meisten.
Aber war das damals so ein Flirten vielleicht mit einem bürgerlichen Leben? Also es ist nicht nur die Doktorarbeit, sondern es gab ja auch noch diese Bewerbung an der Staatsbibliothek, ne?
Naja, Flirten, also das war eigentlich die Erwartung, die die ältere Generation an mich und auch viele in meinem Alter hatte, dass man sich irgendwann verdammt nochmal einen bürgerlichen Beruf sucht und auf Sicherheit geht. Aber West-Berlin zu der Zeit war auch so frei, auch finanziell so, man konnte so sorglos leben, es war alles so billig, dass die Verlockung, keinen bürgerlichen Beruf zu finden, natürlich umso größer war.
Beschreiben Sie uns mal noch dieses West-Berlin. Ende der 70er ging es ja letztlich bei Ihnen los und dann Anfang der 80er Jahre auch die Zeit mit Jim Rakete dann zum Beispiel in der Fabrik. Wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Ich meine, es war ja auch ein eingemauertes Berlin, muss man ja auch sagen.
Ja, aber da ich in West-Berlin geboren bin, habe ich dieses, das war eine Art von Natur für mich, dieses Eingemauertsein. Also das habe ich erst von hinterher so erfahren. Die Westberliner sind große Reisekünstler immer schon gewesen. Ich habe in den 70er Jahren unter anderem mir mein Geld fürs Studium verdient, indem ich Reiseleitungen mit Rentnern gemacht habe durch ganz Deutschland und bin selber durch die halbe Welt gereist. Also ich kam mir nicht eingemauert vor.
Aber es war ein Biotop.
Na
Biotop,
klar.
In dem man sich als Künstler oder Künstlerin mit ganz wenig Geld irgendwie so durchwurschteln konnte, von einem Gig zum nächsten.
Ja, es war eine der ganz wenigen Orte und vielleicht auch Zeiten, wo künstlerische Experimente aus einem Gefühl des Überflusses heraus gemacht wurden und nicht aus Not. Das findet man nur selten und das ist, glaube ich, für West-Berlin typisch.
Ja. Im Buch schreiben Sie übrigens, ich war 30 und wollte ein Punk sein. Ein promovierter Punk immerhin.
Ja.
Wie viel Punk ist noch in Ihnen?
Ach, ich glaube doch eine ganze Menge. Also das hat schon überlebt.
Ja. Aber wenn Sie zurückdenken an diese Anfänge als Liedermacher, an das Texten, woher kamen da die Inhalte? Worüber haben Sie geschrieben? War das so diese linke Studentenszene, der Sie damals angehört haben? Kam das daher oder woher?
Ich habe der angehört und hatte gleichzeitig eine große innere Distanz auch dazu. Also es ist ein großer Unterschied zwischen dieser Szene und engen Freunden, die ich hatte. Zu denen hatte ich keine Distanz. Aber zu diesem, was später die alternative und auch grüne Szene wurde, hatte ich von Anfang an so eine Art Missbehagen. Ich habe denen nicht so sehr viel geglaubt und habe immer versucht, tiefer zu bohren und gleichzeitig die Verbindung zu halten zu Menschen, die mit dieser Alternativszene gar nichts am Hut hatten.
Nämlich?
Naja, Leute, die ich aus der Schulzeit kannte, Nachbarn, Leute, die, ja, ich war damals ja mit einer Frau liiert, die von einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen stammte. Und da war's, da ging's ganz anders zu. Da waren ganz andere Probleme und eine andere Art zu reden auch und zu denken. Und die, dazu wollte ich nie die Verbindung verlieren und mich nie irgendwie besser fühlen oder fortschrittlicher oder so.
Angefangen hat es ja dann, sagen wir mal, als Musikkarriere mit Jim Rakete, den viele von uns heute lediglich als Fotografen im Kopf haben. Aber damals hatte er mit seiner Fabrik eine ganz andere Bedeutung und Funktion. War er sowas wie ein Ermöglicher damals so? Also wie so eine Startrampe gebaut für alle möglichen Menschen?
Ja, also was mich betrifft auf jeden Fall und auch für viele andere. Er war, ich schilder das ja so ein bisschen in dem Buch und habe jetzt auch seine Reaktion, kann das also glaube ich auch so weiter sagen. Also er war im Herzen ein großer Romantiker, der natürlich immer eng verbunden war mit den großen Plattenfirmen und insofern auch praktisch Zulieferer für diesen Betrieb. Aber er hat es genossen, wenn in den Betrieb Leute reinkamen, die eigentlich da nicht hinpassten und die die Funktionäre dieser Plattenfirmen abgewiesen hätten, wenn er nicht der Vermittler gewesen.
Wenn er nicht gesagt hätte, das lohnt sich, mach das mal.
Genau.
Aber dennoch, Herr Maurenbrecher, waren Sie am Anfang auch ein bisschen naiv? Ganz am Anfang so? Keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich mach's jetzt einfach? War das so das Motto?
Ja, das würde ich selber nicht naiv nennen. Also Gott sei Dank war ich so. Es hätte ja viel schlimmer, wäre ja gewesen, wenn ich mir das alles verboten hätte. Ja. So aus so einer Art Stolz oder Ängstlichkeit raus. Also ich habe mich schon, ich glaube, ich war innerlich überzeugt davon, dass die Songs, die ich schreibe und die Ideen, die ich habe, dass andere damit was anfangen können. Ja. Vielleicht nicht allzu viele, aber einige.
Aber die innere Überzeugung ist ja das eine, das andere ist ja das Business. Ne? Ja. Und im Buch schreiben Sie, von den Zwängen eines Berufskünstlers hatte ich keine Ahnung.
Ja. Ja, das schreibe ich an der Stelle, wo ich Leuten damals vorgeworfen habe, dass sie Menschen nur unterhalten wollten. Und ich selber so gesagt habe, wir, ich war damals noch in einer Band, in einer Gruppe drin, wir machen Texte nur über uns. Und wenn die Leute davon abgeschreckt sind, ist es ihr Problem. Ich mache so, wie Bob Dylan das bis heute sagt. Ich schreibe die Sachen eigentlich nur für mich. Und wenn ihr sie nicht versteht, seht doch zu.
Und so wie er seine Konzerte macht, er geht auf die Bühne, singt los und naja,
ja,
ist
genau.
Da Publikum, ist mir egal.
Richtig.
Ihre ersten Platten waren ja bei Freunden und bei Kollegen und bei Kritikern ein Riesenerfolg, aber noch nicht so richtig ein Verkaufsschlager. Das kam dann 85.
Ja, mit
viel
einer,
zu schön.
Mit
ja.
viel zu schön, genau.
Ja. Ja. Aber so richtig auf der Suche nach dem Hit, wie es damals so viele waren, in der deutschen Popmusik vor allem, das waren sie nicht. Das war nicht ihr Thema.
Ne? Nee, letztlich nicht. Ich war natürlich eine Weile auf Suche, weil alle auf Suche waren und weil man sich auch gegenseitig sowas, also Heinz-Rudolf Kunze und ich haben mal in einer Nacht uns betrunken und gesagt, einer von uns muss der nächste Grönemeyer werden. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass nur der so einen Erfolg hat.
Ach, Bochum war ja, damals draußen.
Ja, das war ein Riesending. Ja. Also.
Manfred Maurenbrecher, diese Reisen, diese Konzerttourneen, die beschreiben Sie auch in dem Buch. Macht es einfach eigentlich Spaß, sowas irgendwie?
Ja, also damals hat es mir riesigen Spaß gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich ein bisschen traurig bin, dass noch nicht das Beamen erfunden wurde, weil die Umstände, die Vorbereitung und Nachbereitung, das im Zug sitzen und so, das nervt mich immer mehr. Das macht mir keinen Spaß mehr.
Aber dennoch, widersprechen Sie mir, wenn ich falsch liege. Ich habe den Eindruck, Sie sind immer auch so ein bisschen ein Außenstehender bei allem. Also, dass Sie auch von draußen noch drauf gucken können. Sie sind natürlich drin, ne? Also ne, sind beteiligt, aber gleichzeitig bleibt so eine Beobachterperspektive. Wie falsch liege ich?
Ja, das ist richtig beobachtet, weil, also ich glaube, sonst hätte ich dieses Buch auch nicht schreiben können. Ich habe wirklich da mir immer wieder auch die Frage gestellt, wie distanziert und wie dicht dran und wann wird's für Außenstehende nicht mehr schön, so dicht dran zu sein. Also wenn man so denkt, dann steht man ja automatisch in einer Beobachterposition zu sich selbst.
Aber ich glaube nicht nur beim Schreiben des Buches, sondern auch bei Ihren Songtexten.
Ja, es gibt auch welche, die so richtig direkt reinhauen. Mhm. Also die gibt's schon auch. Aber es gibt viele, wo ich mir so ein Setting baue, um dann darin aufleben zu können.
Das Personenregister Ihres Buches ist 15 Seiten lang. Ich habe nachgezählt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie viele 100 Namen da draufstehen aus dem Musikgeschäft der 80er Jahre.
Aber viele davon kommen nur einmal vor.
Ja, das stimmt. Aber dennoch, wenn man da so drin ist in dieser Szene, ergibt sich das dann einfach so? Man kennt den und die und dann kommt Nena vorbei und dann weiß ich nicht, wer da noch alles auftaucht. Ist das einfach dann so im Geschäft?
Ja, das ist so. Also wenn man irgendwo drin ist, dann tauchen halt viele auf. Das ist umso bekannter die dann sind, umso mehr tauchen die dann in solchen Registern auf. Also wenn ich jetzt, weiß ich, mich in, sag mal, in einer Klimapartei engagieren und organisieren würde, da wär ich auch zack mit ganz vielen Leuten verbunden, die aber jetzt im Moment noch keiner kennt. Ob dann daraus ein zweiter Joschka Fischer entsteht, weiß man erst in 20 Jahren. Und dann hat man ihn wieder im Register.
Der ist Ihnen auch über den Weg gelaufen.
Ja.
Stimmt. Ja. Okay, aber das wollen wir jetzt hier nicht verraten. Das Buch endet letztlich mit 89-90. Gibt es eine Fortsetzung?
Ich habe keine vor, nein. Ich glaube, gerne über meine Kindheit und Jugend in West-Berlin, aber in einer ganz anderen Form schreiben.
Nämlich?
Das weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nur, auf unserem Hängeboden steht ein Wäschekorb mit Briefen, die meine Eltern mit ihren Freunden gewechselt haben. Das waren alles Leute in den 30ern, so in den 50er Jahren. Und wie die drauf waren, und ich war damals ein Kind, dazu brauche ich jetzt irgendwann meine Form. Darüber würde ich gerne eine Art von Briefroman oder so schreiben.
Also in mir haben Sie sofort einen Leser, kann ich schon mal sagen.
Das ist schön, toll.
Die letzten Worte des aktuellen Buches, über das wir sprechen, Der Rest ist Mut, vom Liedermachen in den 80er Jahren, so der Untertitel, die letzten Worte sind: Freiheit ist ein Augenblick, seltsam und schön. Erstmal total schöne letzte Worte. Aber ist das auch sowas wie ein Motto?
Das war das Motto für das nächste Jahrzehnt. Für die 90er Jahre. Das mit diesem Gefühl bin ich in dieses neue Jahrzehnt reingegangen, als jetzt verheirateter Mensch mit einem kleinen Kind in der Reisetasche, mit einer wunderschönen und tollen Frau neben mir. Und so fing das Jahrzehnt an. Ein Augenblick der Freiheit.
Ja. Ist es aufgegangen dann in den 90ern?
Naja, wie jedes Jahrzehnt hat es Aufs und Abs und Also, letztlich, ich bin ja noch da.
Und wenn Sie zurückschauen, alles okay gelaufen so?
Kann man nicht sagen, alles okay, aber sehr reichhaltig gelaufen, ja.
Manfred Maurenbrecher, danke schön fürs Gespräch.
Danke auch.
Danke für den Besuch im Studio. Manfred Maurenbrecher. Im Mai war er zu Gast zum Gespräch über sein Buch Der Rest ist Mut, vom Liedermachen in den 80ern. Erschienen im Bebra Verlag und im Buchhandel für 22 Euro. Und dieses Buch wird er heute Abend vorstellen, gemeinsam mit Jim Rakete, dem großen Förderer aus früher Zeit.